Liebe Brüder und Schwestern in Christus, liebe Gemeinde hier am Mönchenberg und auch an den Bildschirmen irgendwo in dieser Welt, wir sind immer ganz dankbar, wenn wir unterwegs sind, dass wir über die Übertragung auch hier den Gottesdienst in Mönchenberg miterleben können. Danke an die wunderbare Technik. Ich wusste das auch nicht, dass man als Pastor in der nachberuflichen Phase auf der einen Seite die Freiheit hat, dieses und jenes zu machen und zum anderen auch seinen Rhythmus findet. Und unser Rhythmus ist so, dass ich versuche, nicht mehr als einmal sozusagen auswärts zu predigen hier in der Region. Mindestens einmal hier in der Gemeinde bin, etwa alle 6 Wochen dort, wo unsere Enkelkinder sind, in Baunatal, mit ihnen auch gemeinsam ihren geistlichen Werdegang mitzuerleben und ansonsten zwischen Zürich und Dresden den Kontakt zur Familie zu halten. Und von daher freue ich mich, dass ich auch dann, wenn ich woanders bin, hier nochmal den Gottesdienst nachhören und sehen kann. Zwei Anmerkungen zuvor, die eine gerade eben und die andere zur Textwahl. Die Frage ist ja immer, welchen Text nimmt man so, und wir alle sind ja geneigt, so entweder unsere Lieblingsthemen oder unseren Lieblingstext zu nehmen, und ich sehe immer zuerst in die Perikope, wie meine beiden Vorgänger der letzten Sonntage auch, und dann kommt manchmal ein Text, den man nicht so gerne hat, an dem man sich auch ein wenig abarbeitet. Aber zugleich gibt es bei der Perikope auch eine ganze Reihe Vorteile. Er ist eingebunden in das Kirchenjahr, in einen großen Zusammenhang des Kirchenjahres. Und man vergisst nicht die Heilsgeschichte, sondern wird jeden Sonntag daran erinnert, auch jetzt am 6. Sonntag nach Trinitatis bis zum 25. Sonntag geht das so, bis dann der Ewigkeitssonntag diese Phase abschließt und dann wir ins neue Kirchenjahr mit dem Advent starten. Und das Zweite ist, dass wir verbunden sind mit Schwestern und Brüdern aus allen Kirchen, aus den evangelischen Kirchen in Deutschland. Wenn Sie jemanden haben als Nachbarn, die in die Kirche gehen, dann können Sie mit denjenigen über den Predigttext sprechen, den Sie heute auch gehört haben. Und wenn man das weiß, kann man den Text auch vor dem Gottesdienst lesen und sich selbst Gedanken schon mal dazu machen. Dein Wort, Herr, ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Ich weiß nicht, die Älteren von uns, die verheiratet sind, haben vielleicht auch noch so ein Hochzeitsalbum. Heute, glaube ich, hat man das digital, irgendwo auf einer Cloud. Und wir haben auch keins. Denn unser Fotograf, ein Kommilitone von mir, hat während unserer Hochzeit alle seine Bekannten und Freunde fotografiert, aber nicht unsere Familie. Und da dachte ich, da kann ich ein Studienalbum draus machen. Also wir haben ein paar offizielle Fotos. Aber in der Regel sind solche Hochzeitsalben so, dann ist da vorne vielleicht sozusagen ein Herz und dann sind die Initialen der Braut und des Bräutigams, und dann findet man auf einer der nächsten Seiten natürlich das Bild des Brautpaares und manchmal vielleicht auch den Trautext und die Predigt, genau das Glas. Dankeschön. Ja, und über so ein Fotoalbum sozusagen predige ich heute, denn es ist auch ein Text, ein Bundestext zwischen zwei sehr ungleichen Partnern, und wir finden ihn im 5. Mose Kapitel 7, die Verse 6 bis 12, und ich lese diesen Abschnitt nach der Basisbibel. Die Erinnerung an Gottes Liebe und Treue zu Israel. Du Israel bist ein besonderes Volk. Du bist heilig für den Herrn, deinen Gott. Der Herr, dein Gott, hat dich erwählt. Als einziges Volk unter allen Völkern der Erde sollst du ihm gehören. Nicht, weil ihr zahlreicher seid als alle Völker, empfindet der Herr Zuneigung zu euch. Nicht deswegen hat er euch ausgewählt, denn du bist ja das Kleinste von allen Völkern, sondern aus Liebe zu euch hat der Herr es getan. Er hält sich an den Eid, den er euren Vorfahren geschworen hat. Darum hat euch der Herr herausgeführt mit starker Hand. Er hat euch aus der Sklaverei befreit, aus der Gewalt des Pharaos, des Königs von Ägypten. So erkenne nun, der Herr, dein Gott, er ist Gott. Er ist ein treuer Gott und hält seinen Bund. Die ihn lieben und seine Gebote befolgen, erfahren seine Güte noch in 1000 Generationen. Doch die ihm untreu werden, zieht er zur Rechenschaft und vernichtet sie. Ohne zu zögern bestraft er jeden, der ihm untreu wird. Befolge deshalb die Gebote, Gesetze und Bestimmungen, die ich dir heute weitergebe, und handle unbedingt danach. Das wird geschehen, wenn du auf diese Bestimmungen hörst, sie befolgst und danach handelst. Dann bewahrt der Herr, dein Gott, den Bund und hält dir die Treue. Israel, geliebt, erwählt, verbunden. Wenn wir Texte lesen aus Büchern oder aus Zeitschriften oder aus Lexika, dann ist es immer gut und wichtig zu sehen, wo standen die eigentlich und zu wem sind sie gesprochen und wie verstehen wir sie. Wir finden unseren Text im Deuteronomium, und das Deuteronomium im 5. Buch Mose ist ein Buch, das einen großen Bogen wirft und einen großen Blick zurück hat. Es ist ein Buch, das eine große Weite und eine große Tiefe hat. Es gehört zum jüdischen Pentateuch, also den 5 Büchern Mose. Und es ist sozusagen die Bibel des Judentums, die Bibel Israels. Und darin, in diesem, befindet sich das eigentliche heilige Buch, nämlich die Tora, das 5. Buch Mose. Das ist die heilige Rolle, die im jüdischen Gottesdienst jeden Sabbat würdevoll aus dem Schrein geholt wird in einer Zeremonie. Und wenn sie gelesen wird, dann berührt man die Buchstaben und den Text nicht, sondern mit einem silbernen Stab führt man dann die Zeilen entlang und liest das Wort. Und wenn es einmal in einer Gemeinde so ist, dass die Tora ausgelesen ist und zerfleddert aufgrund der Zeit, dann wird sie begraben wie ein Mensch. Und unser Abschnitt erinnert sozusagen an den Geburtsvorgang Israels. Israel, das durch die Wehen und das gemeinsame Irren durch die Wüste, in der die Geflüchteten vor der Großmacht des ägyptischen Heeres verfolgt wurden. Hebräische Sklaven, noch gar kein Volk. Hebräer Sklaven und in diesem Zusammenhang ihre Erwählung und Berufung am Sinai erfuhren. Nach der Erlösung und der Rettung durch das Rote Meer, dem gemeinsamen Irren durch die tödliche Wüste, wird Israel zu diesem Bund berufen, zu diesem Liebesbund. Und zum Zeichen dafür erhält es das Gesetz, die Weisung Gottes. Das Deuteronomium ist als eine Rede geschrieben. Mose am Ende seiner Laufbahn sozusagen, auf den letzten Wegabschnitten, formuliert er dieses Buch, die Texte dieses Buches vor dem Volk, bevor Josua die Führungsaufgabe übernimmt und Israel über den Jordan führt. Und an ganz vielen Stellen ist erkennbar, dass es sozusagen einen Rückblick gibt. Einen Rückblick in die Geschichte Israels. Während einer neuen existenziellen Krise vermutlich, als Israel gar nicht wusste, ob es noch einmal zurückkommt. Und besinnt es sich auf die Berufung und auf die Zusagen Gottes und erinnert sich daran. Und wenn man das fünfte Buch Mose liest, dann stellt man fest, da sind viele Texte ein bisschen revidiert oder neu. Die alten Ordnungen, die hier und da in den vier Büchern Mose bereits stehen, angepasst an eine andere Zeit. Wir würden vielleicht sagen, so wie eine revidierte Lutherbibel, wo die Sprache, aber auch die Inhalte nochmal angepasst werden. Und vor allem während des babylonischen Exils ist man dieser existenziellen Erfahrung ausgesetzt und deshalb formuliert man, hat Zeit und formuliert neu die Ordnungen und Texte, so wie wir sie jetzt vorfinden. Wir finden das zum Beispiel in den 10 Geboten, wo das Gebot für den Sabbat anders begründet wird. Nicht mehr durch die Schöpfung, sondern dass ihr selbst einmal Sklaven wart und deshalb am Sabbat daran erinnert wird, dass Gott euch herausgerufen hat aus der Gefangenschaft und ihr selbst auch eure Sklavenfreiheiten ermöglichen sollt. Der Pentateuch ist sozusagen eine Ordnung, eine Zusammenfassung, Erneuerung dieser Weisung. Ich nenne ein paar Beispiele. Mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nahe, und zog hinab nach Ägypten und war dort ein Fremdling mit wenig Leuten und wurde dort ein großes und starkes Volk. 5. Mose 26, Vers 5. Ein vermutlich altes Bekenntnis, das hier noch einmal aufgenommen wird. Über den Dekalog habe ich schon gesprochen und über verschiedene Sammlungen von Bekenntnissen und Bundesversprechen, die vorher auch schon vorkommen. Und das berühmte oder das bekannte Schma Israel, das Glaubensbekenntnis Israels: Höre Gott, denn der Herr, der Gott ist einer. Das ist ein Thema, das sich durchzieht, nämlich es gibt einen Gott, ein Volk, es gibt einen Ort, wo Gottesdienst wahrhaftig gefeiert wird, in Jerusalem, nicht in Kanaan. Und es ist sozusagen wie ein Festalbum, kann man sagen, in der die Trauformel und das Bild der Vertrauten nicht abgebildet ist. Wenn es damals schon Fotos gegeben hätte, dann würde das so aussehen. Nämlich da ist eine Person, die sehr unscheinbar ist und klein, und eine zweite Person, von der es kein Bild gibt. Es würde vielleicht ein Jota und ein Jota rechts stehen für Jakob oder Israel und für Jahwe, die hier einen Bund eingegangen sind. Und während der Gefangenschaft in Babylon Israel ist und viele, viele Symbole der Macht täglich sieht, große Häuser, große Paläste, lebt in einem Land, in dem es eine starke Armee gibt und hohe Türme, wird Israel dann erinnert, dass es berufen wurde, als es winzig war. Als Israel in einer Zeit war, in der sie Riesengebäude gesehen haben. In Berlin, im Pergamonmuseum, kann man das Ishtar-Tor aus Assyrien noch sehen und sieht, wie groß und wie kunstvoll man damals schon bauen konnte mit emaillierten Ziegeln. In einem Land, in dem es eine große Wissenschaft gab, Himmels- und Sternforscher, Astronomen und Astrologen. Und jetzt Israel als ein Rest von diesem Kleinen in Babylon sitzt und es war nicht mehr viel zu sehen vom Löwen von Juda, dem großen davidischen Reich, das übrigens eigentlich nur 40 Jahre lang in der Geschichte bestanden hat. Dann schon zerfiel. Nichts mehr zu sehen von dem Tempel, in dem der heilige Gott wohnte. Entkleidet man sich fühlte, denn als der Tempel zerstört wurde und man dachte, man findet großartige Statuen darin, hatte man nichts gefunden. Damit war Israel konfrontiert. Wo ist unser Gott und wer ist es? Und in dieser Zeit hört Israel auch diese Worte dieses Abschnitts in der Krise. Als es daran erinnert wird, dass Gott einen Bund mit ihnen gemacht hat, einen Bund der Treue und der Liebe und ein Versprechen gegeben hat. Du sollst mein sein und ich bin dein. Und da erinnert sich Israel an dieses jahrhundertealte Versprechen. Ich hatte dieser Predigt eine Überschrift gegeben, nämlich Mega oder Mini. Zwei sehr ungleiche Partner hier, ein großer Gott für kleine Leute. In unserem Abschnitt lesen wir, dass Gott Israel berufen hat, nicht wegen einer besonderen Qualität, nicht wegen seiner Schönheit und nicht wegen seines Reichtums, sondern weil sie die Kleinsten waren. Und das Besondere an dieser Verbindung liegt nicht am Wesen Israels, sondern am Wesen Gottes. Nicht, weil ihr zahlreicher seid als alle Völker, empfindet der Herr Zuneigung zu euch. Nicht deswegen hat er euch ausgewählt, denn du bist ja das Kleinste von allen Völkern, sondern aus Liebe zu euch hat es der Herr getan. Das ist das Besondere an Israel, dass es einen Gott hat, der sich mit ihm verbunden hat. Einen Bund der Gnade und der Liebe. Und deshalb ist Israel ein besonderes Volk, heilig für den Herrn, wie es dort heißt. Der Herr, dein Gott, hat dich erwählt. Als einziges Volk unter den Völkern der Erde sollst du ihm gehören. Jahwe und Israel in diesem Album, zwei sehr ungleiche Partner. Wir kennen das ja vielleicht auch mit einer Münchner Jugendgruppe, ein Paar, das war er ganz lang und sie ganz klein. Das gibt es auch anderswo manchmal, ein sehr unkleines Paar. Und wir als Jugendliche haben uns immer gedacht, wie ist das, wenn die beiden sich mal umarmen oder küssen oder so. Solche Bilder bleiben. Und so ein noch ungleicheres Paar ist Gott und Israel. Israel, eine Schar Entlaufener, wunderbar befreiter Sklaven, mini, schwach, gescheitert, am Rande der nationalen Existenz, jetzt wieder machtlos, gesellschaftlich marginalisiert. Seht euch die an. Und Jahwe, der große Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der die Sterne ins All wirft, wie wir gesungen haben, den man aber nicht sieht. Diese Beziehung ist etwas Besonderes. Eine Du-Beziehung zeigt Gott, wie er ist und in welcher Hinsicht er groß ist, nämlich in der Hinsicht, dass er liebt und dass er einen Bund der Gnade stiftet und dass er dazu steht. Mit den kleinen, kurzen, zu kurz gekommenen, geringen, schwachen und gescheiterten, großartig ist Gott. Großartig. Nicht big. In einer Welt, in der wir jetzt leben, in der Größe in Macht und Metern gemessen wird und Erfolg in Moneten, in Dollar, in Aktien und Vermögen gemessen wird, zeigt, dass er ein anderer ist. Dass seine Zuwendung groß ist, aber er ist vor allen Dingen anders als alle anderen Götzen. Das ist für mich das Besondere an diesem Wort. Groß ist bei Gott nicht, wer den höchsten Turm hat. Und die Welt ist heute nicht anders als vor tausenden vor Jahren, als Babel einen hohen Turm baute, über den wir heute lachen. Aber wir lachen in der Zwischenzeit auch über die Höhe des World Trade Centers, das bis 1974 der höchste Turm war. Heute steht es in Dubai, Burj Khalifa, 828 Meter, zweimal so groß, oder in Kuala Lumpur, 680 Meter, oder in Shanghai, 632 Meter, oder auch in Mekka, 601 Meter. Und erst an neunter Stelle kommt das World Trade Center. So ist das, wenn man seine Größe in Metern misst und in Höhen und in Türmen. Länge und Höhe, Einfluss und Reichtum ist bei Gott nicht entscheidend. Bekanntheit und Bedeutsamsein auch nicht. Wir leben heute in einer Welt, die von der Größe der Größten schier erdrückt wird. Von den Big Five, von der Big Tech, den vier größten IT- und KI-Unternehmen der Welt. Von Menschen, deren Vermögen größer ist als das Bruttoinlandsprodukt von Industriestaaten. Von den Megacities, deren Einwohnerzahl größer ist als mancher Länder. Menschen erdrückt. Und natürlich haben wir seit vielen Jahren auch Kräfte entdeckt, die im Kleinsten und im Kleinen zu entdecken waren, in der Mikrobiologie und in der Atomkraft. Die Kraft, die im Kleinsten ist, und erforschen die Quanten in der Physik. Ich weiß nicht, ob wir die Bilder auch gesehen haben in den letzten Jahren, dass bei Veranstaltungen, ich glaube, es war bei dem 250-jährigen Jubiläum der Vereinigten Staaten, auch so Texte, ein Filmtitel schien. Es ist ein Filmtitel. God's Own Country. Das reichste und erfolgreichste und das größte Land, das muss doch das Land Gottes sein, das erwählt wurde. Nein, in der Bibel ist es das Kleinste. Nicht mega, sondern mini. Das gehört irgendwie zum Programm Gottes, dass er sich die Geringen erwählt. In diesem Text, in der ganzen Bibel. Wir haben vor wenigen Wochen eine Predigt gehört über die Erwählung Davids. Und dass Samuel nicht mehr damit gerechnet hat, nachdem er alle seine Söhne gezeigt hat, dass einer von denen König sein soll. Und dann kommt der Hirtenjunge, der Kleinste, der erwählt wird. Oder Maria, die Unbedeutende, die niemand kannte vorher. Wir kennen heute noch nicht mal richtig ihren Stammbaum. Sie soll die Mutter des Sohnes Gottes werden. Und nicht Jerusalem hat sich Gott ausgesucht, sondern Bethlehem und Nazareth. Die Kleinen im Hinterland, das sollten Geburts- und Heimatorte des Gottessohnes werden. Nicht der Megaglaube ist gefragt, sondern der Senfkornglaube. Nicht die großen Treueschwüre erwartet Gott, sondern die Treue im Kleinen ist gefragt. Gott, der nicht unsere großen Gaben erwartet, sondern das, was wir haben, wie der Cent von der Witwe. Und selbst in der Offenbarung, wenn wir die Intronisation lesen, wer das Siegel öffnen soll, dann ist zuerst davon die Rede der Löwe Juda. Und wer erscheint? Das Lamm Gottes, das berufen ist, die Siegel zu öffnen, die Geheimnisse der Geschichte. Ich musste selber nochmal nachsehen bei mir. Auf allen Geldstücken ist ja immer sozusagen, sind die Tiere abgebildet, die für ein Land stehen. Und das sind ja in der Regel immer mächtige Tiger und Löwen und Bären. Und in einem der baltischen Staaten habe ich mal gesehen, da ist irgendwie ein Marder oder irgendwas drauf. Und auf dem Euro, auf dem Deutschen, ist auch der Bundesadler natürlich. Das Lamm Gottes ist die Währung Gottes. Und doch geht es nicht darum, sich klein zu machen in der Großkotzigkeit dieser Welt. Und es geht auch nicht darum, kleinlich zu sein und kleinkrämerisch zu sein, sondern dem Charakter Gottes zu folgen, der groß ist und großartig, als er dieses Universum geschaffen hat und der sich dennoch in Jesus uns Menschen offenbart. In ihm hat er uns, die wir nicht sein Volk waren, nacherwählt und sozusagen nicht ersatzweise, sondern hinzugefügt, wie Paulus im Römerbrief sagt. So wie Paulus an Titus schreibt, Wir warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Heilandes, Jesus Christus, der sich für uns selbst gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Gott, der groß ist in seiner Großzügigkeit und Gnade. Gott, der keine Großmacht anführt, und Gott, keiner, der groß ist, indem er andere klein macht, sondern der eine Großmacht der Liebe aufgerichtet hat. Eine Großmacht seiner Liebe und Treue und Hingabe. Das wird bei ihm groß geschrieben, und er auch keine Schuld kleinredet und entschuldigt, aber sie vergibt. Ich möchte uns eine ganz kurze Minute zum Nachdenken für uns geben. Wo ist in meinem Leben, habe ich das Gefühl oder immer wieder mal das Gefühl, klein gemacht geworden zu sein? Oder, wie das den Kleinen oft passiert, übersehen zu werden oder nicht geachtet zu sein oder nicht wertgeschätzt zu werden in dem, was man tut, oder gedemütigt worden zu sein. Eine ganz kurze Minute einmal nachzudenken, wo bin ich, hatte ich das Gefühl, klein gemacht zu werden, nicht anerkannt, nicht gewürdigt, vergessen, übersehen. Es sind die Melodien der Kinderlieder, die übrigens über Jahrzehnte in unserem Herzen bleiben. Ein kleiner Spatz zur Erde fällt und Gott entgeht das nicht, weil er die kleinen Dinge liebt. Weiß ich, er liebt auch mich. Das sind die Strophen, die manche von uns damals gesungen haben. Oder heute, bist du klein oder bist du groß oder mittendrin, Gott liebt dich. Und es ist schön, wenn uns diese Botschaften in unserem Leben begleiten. Der großartige Gott übrigens ist fähig, sich klein zu machen. Ich habe manchmal Probleme, wenn in bestimmten Liedern die Größe Gottes besungen wird als eine Potenz unserer Vorstellungen. Es kommt mir so vor, wie als ich so 10 Jahre alt war und auf dem Weg zur Schule, dann haben wir miteinander irgendwie gesprochen, weil wir schon richtig große Zahlen kannten. Also ich will mal so reich sein und 1000 Mark verdienen und nicht 10.000, nicht 100.000, nicht 1 Million, nicht 10 Millionen, 100 Millionen, Milliarden und dann Billionen, wusste jemand, das war so der große Joker, und irgendjemand hat dann mal gesagt, unendlich oder irgend sowas, das geht nicht, und der nächste hat gesagt, zweimal unendlich. Also es macht irgendwie deutlich, in einer bestimmten Kategorie denken wir Größe. Aber Gott ist nicht in erster Linie größer, sondern anders. Er kann sich so groß, dass er sich so klein machen kann, dass er auch der Geringste seine Größe erfahren kann. Und das hat Israel erfahren, in den geringsten, in den Zeiten der Schwäche, in der Krise. Dort ist Gott ihm neu begegnet. Ich hatte in den letzten Wochen eine Gelegenheit, einer Schweizer Megachurch zu besuchen, bin eingeladen worden von einem Verwandten. Und ich hatte wirklich Bedenken. Aber gesagt, gut, okay, ich gehe mal mit und wurde dann eingeladen an einem Abend, am Samstagabend. Das war eine Seminarreihe, die die ehemaligen Gründerpersönlichkeiten, ein Pastor und ein Gemeindeleiter, eine Veranstaltung, die sie jedes Jahr machen, sind in Ruhestand bereits für Pastoren und Gemeindeleiter aus Schweiz und aus Deutschland. Und immer 4-5 Tage, wo sie ihre Erfahrungen teilen, die sie gemacht haben, um andere zu ermutigen, zu unterstützen. Und an diesem Abend ging es um die Krisen, die sie erlebt haben. Ich will es nicht im Detail erzählen, aber der Gemeindeleiter, auch ein erfolgreicher Arzt und irgendwann mal erlebt, dass er diese wachsende Gemeinde und seinen Beruf irgendwie nicht mehr hinbekommt und dass er einen Burnout hat. Das ist immer ein wirtschaftliches Risiko für jemanden, der selbstständig ist, und hat dann in dieser Zeit und in den Niederlagen Gottes Größe erlebt. In dem Nachdenken, wem will ich eigentlich gefallen? Und festgestellt hat, dass er gesagt, ich bin in einem Kinderlager groß geworden, also eine große Familie, 7-8 Personen, mit einer erfolgreichen Mutter, die auch Medizinerin war und internationale Abschlüsse hatte. Und er als einer der Kleinsten wollte auch seiner Mutter gefallen. Und dies hat sich so verinnerlicht, so getrieben, dass er eben bis an die Grenze seiner eigenen Kräfte kam. Und er sagte, was ich lernen musste in dieser Krise, anzunehmen, dass der, der immer zu mir steht, der ist, der für mich gestorben ist. Die Liebe Gottes zu erfahren und für sich zu entscheiden, ihm will ich als erstes gefallen. Seine Anerkennung will ich erleben. Das ist das Fundament meines Lebens. Lerne die Anerkennung Jesu zu suchen und zu glauben und zu erfahren, diese Anerkennung, die er dir immer wieder neu zuspricht, wie hier auch Israel. Und vielleicht sind es gerade die dunklen Zeiten, die Krisen, in denen uns das deutlicher wird. Wessen Anerkennung suchst du? Und von wem erwartest du das Lob? Und von wem möchtest du gerne gesehen werden? Auch eine ganz kurze Moment der Stille. Wessen Anerkennung suche ich? Und von wem erwarte ich das Lob und gesehen zu werden? Vielleicht nehmen wir diese Fragen mit nach Hause. Wer hat mich gedemütigt? Von wem möchte ich gerne Achtung erfahren, gesehen zu werden? Und wessen Anerkennung suche ich eigentlich? Israel wird eingeladen, sich neu daran zu erinnern, dass, weil sie die Kleinsten sind, von Gott gesehen wurden und auch jetzt nicht übersehen sind, sondern er ist auch im babylonischen Exil der, der da ist. In Jesus lädt Gott uns ein, uns daran zu erinnern, seine Liebe anzunehmen, so wie Petrus und Zachäus oder die Frau am Jakobsbrunnen. Und viele von uns haben diese Berufung Gottes erfahren, erlebt und geantwortet in der Taufe. Ein Bund geschlossen, an dem wir uns im Abendmahl immer wieder auch erinnern. Und vielleicht ist es hilfreich, auch noch einmal nachzusehen, wie heißt eigentlich das Wort Gottes, das mir mitgegeben wurde für mein Leben. Ich erlebe das oft bei Beerdigungen, erlebt, dass weder Taufkarte noch sonst irgendwas noch zu finden waren und hat nicht so eine ganz hohe Bedeutung bei uns. Aber ich denke, es tut uns gut, uns in solchen Situationen an die Worte zu erinnern, die in unser Leben hineingeschrieben wurden, in die wir hineingetaucht wurden. Und vielleicht gibt es auch eine Situation, wo wir sie erneuern dürfen, wie Israel herausgerufen ist, auch diesen Bund zu erneuern, Ja zu sagen und auch die Ordnungen zu halten. Ich hatte die Gelegenheit, während meines Studiums eine Arbeit zu schreiben über die charismatische Gemeindeerneuerung in der katholischen Kirche und konnte bei Tagungen dabei sein, wo Priester ihre Berufung erneuert haben. Und die legen sich ja bei ihrer Priesterweihe auf den Boden als Zeichen dafür, dass sie sich ganz hingeben. Und sie haben gesagt, wieso muss ich das eigentlich jetzt nochmal erneuern? Und in diesen Tagen habe ich erfahren, wie Menschen, die über Jahre sozusagen in diesem Dienst stehen, ihre Berufung selbst erneuert haben, nicht mehr das Ad Sum gesprochen haben, aber bewusst und neu unter Tränen das Abendmahl genommen haben und bewusst noch einmal neu sich dort eingelassen haben. Unsere Erinnerung an die Liebe Gottes und an die Treue zu uns und die Hingabe Jesu dürfen auch wir erneuern. Und vielleicht gibt es auch in unseren Kontexten einmal Gottesdienste, wo es um Tauferneuerung geht und wo wir diesen Bund, den Gott in Jesus mit uns geschlossen haben, auch neu unterzeichnen. Die Berufung Gottes wartet immer auf eine Antwort, auf die Antwort des Glaubens im Vertrauen. Dessen soll sich niemand schämen, niemand sich für zu gering halten, zu falsch, zu klein, zu unbedeutend. Es ist eher unsere Größe, es ist eher unser Erfolg, das ein Hindernis sein kann. Es ist eher unser Ansehen, das uns hindert, durch dieses Nadelöhr zu gehen. Wessen Anerkennung suchst du noch? Gott segne dich in deiner Entscheidung. Amen.